Hallo und herzlich willkommen zu RevPod, dem Podcast der Justiz NRW zum Jura-Referendariat, produziert vom Oberlandesgericht Hamm. Mein Name ist Christian Walz, ich bin Richter und AG-Leiter und ich darf dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, ganz herzlich begrüßen zu dieser RevPod-Folge, in der wir uns wieder der Erledigung zuwenden, und zwar diesmal dem zweiten Teil der übereinstimmenden Erledigungserklärung. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir wieder den Gesprächspartner zur Seite geholt, der sehr häufig mit mir auch übereinstimmt, nämlich der Christoph Spielmann. Hallo Christoph.
Hallo Christian. Vielen Dank für die nette Vorstellung.
Ja, Christoph ist ebenfalls AG-Leiter und Richter am Oberlandesgericht Hamm. Ja, wir haben uns ja jetzt schon einmal ausführlicher mit der übereinstimmenden Erledigungserklärung beschäftigt. Hier in diesem zweiten Teil folgt jetzt die Abrundung, praktisch der letzte Schliff, den wir diesem Diamanten verpassen wollen. Ja, gibt es etwas, was wir sagen wollen, bevor es in die Tiefe des Gesprächs geht?
Ja, also wir haben ja über die grundlegenden Strukturen und einige dogmatische Verästelungen, auf die praktisch jetzt nicht so großer Wert zu legen ist, aber die vielleicht interessant sind, in der vorangegangenen Folge gesprochen. Und jetzt wollen wir das nochmal zusammenbinden und uns fragen, wie setzen wir das jetzt praktisch in einer Klausur um? Wie schreiben wir denn einen Beschluss nach einer vollständigen übereinstimmenden Erledigungserklärung? Und, das jetzt schon mal vorweggeschickt, wie schreiben wir denn ein Urteil, wenn nur teilweise übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist? Das werden wir besprechen, das schauen wir uns an, und zwar nicht nur im Wege des gesprochenen Wortes, sondern wir haben für eine Konstellation, nämlich die Beschlusskonstellation, auch ein PDF vorbereitet, sodass ihr euch das auch mal bequem zu Hause neben oder nach dem Hören anschauen könnt.
Genau, das verlinken wir in den Shownotes und ich denke, damit sind wir gut gewappnet für die Folge und wir sehen uns dann nach dem Jingle wieder. Oder hören uns wieder nach dem Jingle.
Wir hören uns wieder.
Okay, bis gleich.
Bis gleich.
Halt, sorry, stopp. Ich muss noch einmal kurz unterbrechen für eine Info für dich. Und zwar spricht hier der Zukunfts-Christian, also nicht der Christian aus der Aufnahme, sondern der Christian, der gerade im Schnittraum sitzt und die Folge schneidet. Und dabei ist mir Folgendes aufgefallen. Ab und zu nehmen wir in dieser Folge Bezug auf Informationen, die wir eingangs oder am Anfang gesagt haben sollen. Wenn du diese Information allerdings dann nicht in dieser Folge bereits gehört hast, dann handelt es sich um Informationen, die wir letzte Woche, also in der Erledigungsfolge 2, erwähnt haben. Hintergrund ist, dass wir diese Folge hier, also Erledigungsfolge 3, und die Folge der letzten Woche, Erledigungsfolge 2, in einer Sitzung aufgenommen haben. Und deshalb nicht wundern, wenn wir in dieser Folge manchmal Bezug nehmen auf Dinge, die wir am Anfang gesagt haben sollen und du hast es gar nicht gemerkt, dass wir das am Anfang gesagt haben, dann kann es gut sein, dass es sich um Informationen handelt, die in dieser Folge gar nicht vorkommen, sondern die bereits in der Folge von letzter Woche zu hören waren. Und jetzt, wo ich ohnehin gerade mit dir spreche und den Jingle unterbrochen habe, noch eine kleine Ankündigung. Es wird auch in Zukunft noch mindestens eine weitere Folge zum Komplex der Erledigungsthematik geben, wo wir uns insbesondere mit der Erledigung vor Rechtsgängigkeit und einem Kostenbeschluss nach Klagerücknahme gemäß 269 ZPO beschäftigen werden. Und wir werden uns in einer Folge auch noch mit der sogenannten Klage auf das Kosteninteresse beschäftigen. Die Folge wird jetzt nicht nächste Woche rauskommen, aber die Folge ist in Planung und befindet sich in der Pipeline. So, jetzt kann es aber wirklich losgehen. Viel Spaß!
Ja, hallo Christoph, nochmal.
Hallo Christian.
Du hast es auch wieder gut durch den Jingle geschafft, das freut mich.
Ich liebe dieses Jingle, ich könnte es tausendmal hören.
Ist auf jeden Fall, ich freue mich, dich auch jetzt wieder zu hören und ich denke, dann können wir direkt mit unserem nächsten Thema weitermachen.
Fangen wir an.
Jetzt kommen wir mal auf die Beschlussformalia zu sprechen. Wir haben uns das Prüfungsprogramm angeschaut. Jetzt schauen wir mal an, wie das in Beschlussform aussieht. Wir haben dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, dazu wie zur ersten Folge ein kleines PDF-Dokument hochgeladen, in dem die wichtigsten Formalia und Inhalte zusammengefasst sind. Und das wollen wir jetzt einmal gemeinsam durchschauen. Das Wichtigste ist, es gibt viele Parallelen zu den Urteilsformalia, aber dann doch paar entscheidende Unterschiede, auf die man achten sollte. Wenn wir mal ins Rubrum gucken, wir können ja mal so ein Best-of machen der Dinge, die uns häufig auffallen, wenn wir solche Beschlussklausuren korrigieren.
Oh ja, sehr gerne. Ist natürlich immer schlecht, dass man jetzt Dinge sagt, die nicht richtig sind, die dürfen sich nicht einhämmern, aber wir machen das hoffentlich hinreichend klar. Ja, darf ich anfangen?
Ja, fang du an.
Also, ihr schreibt einen Beschluss, den überschreibt ihr mit Beschluss. Und ein Beschluss ergeht nie im Namen des Volkes. Niemals ergeht ein Beschluss im Namen des Volkes. Da schreibt ihr nie über einen Beschluss. Bitte, bitte.
Ja. Beschlüsse ergehen nicht im Namen des Volkes. Weißt du auch warum zufällig? Hast du das parat?
Also in der ZPO steht, dass das Urteil im Namen des Volkes ergeht.
Ja. Und
von Beschlüssen ist da nicht die Rede.
Genau, ich will vor allem auf die zentrale Beschlussnorm zu sprechen kommen. Das ist in der ZPO der 329 ZPO. Und der verweist eben nicht auf den 311 Absatz 1 ZPO. Der 311 Absatz 1 sagt für das Urteil, dass die Urteile im Namen des Volkes ergehen, aber nicht die Beschlüsse. Das ist der Grund, warum in unserem Beschluss und so auch hoffentlich dann in deinem, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass da nicht oben drüber steht im Namen des Volkes. Das lassen wir weg. Ja, dann für den 91a-Beschluss sollte man vielleicht auch erstmal klarstellen, man macht ein volles Rubrum. Man macht ein volles Rubrum genauso wie bei einem Urteil. Das hat den Hintergrund, dass der 91a-Beschluss auch ein Vollstreckungstitel ist nach 794 Absatz 1 Ziffer 3 ZPO und deshalb ist der nach 329 Absatz 3 ZPO auch zuzustellen. Also es ist ein Titel, der zuzustellen ist und deshalb machen wir ein volles Rubrum mit insbesondere voller Anschrift der Beteiligten.
Und die Parteien werden bezeichnet nach ihren Parteirollen. Wir haben ja einen Rechtsstreit gehabt. Die sind dann eben Kläger und Beklagte oder Klägerin und Beklagte.
Ja. Und dann bei der einleitenden Formel, bei uns hat ein Amtsgericht entschieden, sprechen wir, das hat das Amtsgericht Herford und jetzt kommt's am 8.4.2024 durch Richterin am Amtsgericht Dr. Pietsch beschlossen, Doppelpunkt. Da sind jetzt zwei Sachen, die diese einleitende Formel von der Formel im Urteil unterscheiden. Das ist einmal, wir haben hier keine mündliche Verhandlung angegeben. Wenn eine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, dann ist es vertretbar, die in dem Rubrum hinzuschreiben. Also zum Beispiel, es fand eine mündliche Verhandlung statt und danach erklären die Parteien den Rechtsstreit übereinstimmend für erledigt, dann ist das vertretbar, ist genauso wie im Urteil Rubrum zu halten und die mündliche Verhandlung anzugeben. Viel üblicher ist es jedoch, und wenn keine mündliche Verhandlung stattgefunden hat, sogar zwingend, dass man einfach nur das Datum des Beschlusses dort aufführt, also hier in unserem Fall am 8.4.2024. Und dann heißt es zum Schluss des Rubrum nicht für Recht erkannt, wie beim Urteil, sondern es heißt beschlossen. Doppelpunkt.
Ich stimme zu.
Ja. Du stimmst überein, wolltest du sagen.
Ich stimme überein, richtig.
Dann folgt der Tenor. Der Tenor ist denkbar einfach. Wir müssen nur über die Kosten des Rechtsstreits entscheiden und tenorieren deshalb jetzt, wer die Kosten des Rechtsstreits zu tragen hat, nochmal in Erinnerung rufen und an den Beginn unserer Folge denken. Wenn vorangegangene Titel bestehen, zum Beispiel Versäumnisurteile oder sowas, dann kann man hier deklaratorisch feststellen, dass diese Titel, diese Urteile unwirksam sind, wenn daraufhin beantragt worden ist.
Genau, wenn ein entsprechender Antrag gestellt ist.
Sonst muss nichts in den Tenor, insbesondere auch keine Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit. Der Beschluss ist schon Kraft Gesetzes nach 794 Absatz 1 Satz 1 Ziffer 3 ZPO als beschwerdefähiger Beschluss ohne weiteres vorläufig vollstreckbar ohne Sicherheitsleistung.
Ja. Dann gehen wir weiter in der Gliederung nach dem Tenor. Jetzt, um das vielleicht dem Urteil gegenüberzustellen. Bei einem Urteil würde man jetzt schreiben Tatbestand und danach die Entscheidungsgründe. Und das ist bei Beschlüssen nicht so. Da gibt es nur eine textliche Überschrift, nämlich Gründe, Doppelpunkt. Und nach den Gründen kommt Römisch 1. Und Römisch 2, und zwar ohne, dass hinter diesen Gliederungsziffern in der Zeile noch irgendetwas stünde. Römisch 1 und Römisch 2, und man kann sich einfach merken, Römisch 1 entspricht in seiner Funktion dem Tatbestand und Römisch 2 entspricht in seiner Funktion den Entscheidungsgründen beim Urteil.
Genau, die entsprechen ihrer Funktion, Tatbestand und Entscheidungsgründe, aber das bitte wirklich nicht so überschreiben, sondern die Überschrift ist letztlich einfach nur Gründe Doppelpunkt, dann römisch erstens, es folgt die Sachverhaltsdarstellung und römisch zweitens, es folgt die rechtliche Würdigung. Übrigens Gründe Doppelpunkt, das kennt man auch von anderen Rechtsgebieten, das Strafurteil überschreibt man auch mit Gründe Doppelpunkt. Ja, dann kommen wir zur Sachverhaltsdarstellung. Das haben wir jetzt exemplarisch in unserem Beispiel mal komplett durchexerziert. Man kann das allerdings eigentlich ganz einfach erklären. Und zwar, die Sachverhaltsdarstellung wird wie ein normaler Tatbestand geschrieben, mit der Maßgabe, dass alle Prozesshandlungen und alles und jedes Prozessvorbringen, das erfolgt ist, bis zur Erledigungserklärung im Perfekt dargestellt wird, nämlich als Teil der Prozessgeschichte. Und die Erledigungserklärung folgen dann am Ende im Präsens. Ich würde sagen, wir können den Fall einfach mal schildern, so wie er hier ist. Sprechen wir das einmal vor. Das Unstreitige schreiben wir wie gehabt im Präteritum. In unserem Fall, die Parteien hatten am 17. Januar 2024 in Herford eine verbale Auseinandersetzung.
Dann kommt das ursprüngliche streitige Vorbringen der Klägerseite im Perfekt. Die Klägerin hat behauptet, der Beklagte habe ihr aus diesem Anlass ins Gesicht geschlagen. Hat behauptet deswegen, weil die Rechtshängigkeit entfallen ist, gibt es keinen Prozess mehr, in dem das noch im Präsens behauptet werden könnte. Das ist Vergangenheit. Die Rechtshängigkeit ist entfallen. Aber solange der Prozess noch rechtshängig war, hat sie das behauptet, deswegen Perfekt.
Perfekt dann auch bei der Darstellung der ursprünglichen Anträge. Die Klägerin hat ursprünglich beantragt, den Beklagten zu verurteilen, an sie ein Schmerzensgeld von 1.000 Euro zu zahlen. Und dann entsprechend die Beklagtenseite. Der Beklagte hat ursprünglich beantragt, die Klage abzuweisen.
Ja, das sind die ursprünglichen Anträge. Ich würde die nicht einrücken, weil es nicht die Anträge sind, über die im Rahmen dieses Kostenbeschlusses entschieden wird und wir ja auch in einem Beschluss sind und das Gesetz das Einrücken von Anträgen nur für das Urteil erstmal vorsieht. Es ist aber nicht unvertretbar, das einzurücken. Ich habe das am Anfang meiner beruflichen Laufbahn auch tatsächlich so gemacht.
Ja, man liest das auch immer wieder in der Ausbildungsliteratur, also es ist vertretbar, das einzurücken, ist allerdings kein Muss. Ja, dann das streitige Vorbringen des Beklagten. Der Beklagte hat behauptet, die Klägerin nur leicht zur Seite geschubst zu haben. Danach kommt dann, wenn es vorgetragen ist, das erledigende Ereignis und wenn das unstreitig ist, ist es auch üblich, das im Perfekt darzustellen, praktisch als das Ereignis, was das prozessual zur Erledigung geführt hat, auch wenn das in der Sache beim 91a-Beschluss dann nicht geprüft wird. Aber wenn es vorgetragen ist, kann man zum Beispiel schreiben, der Beklagte hat am 14. Februar 2024 die Klageforderung beglichen.
Und dann kommen im Präsens, weil das ist ja jetzt die aktuelle Prozesslage, die Erledigungserklärung. Und da ist eine ganz übliche und deswegen auch praxisgerechte Formulierung, die sollte man sich merken. Nunmehr erklären die Parteien den Rechtsstreit mit wechselseitigen Kostenanträgen in der Hauptsache für erledigt, wenn Kostenanträge gestellt werden. Müssen die Parteien ja nicht machen, haben wir schon festgestellt, § 308 Absatz 2 ZPO. Aber wenn sie gestellt werden, kann man das in diesem Satz unterbringen.
Ja, und wir haben das ja eingangs schon mal angesprochen. Ich finde es eigentlich fast schöner, wenn man das weglässt, diese wechselseitigen Kostenanträge. Allerdings sieht man es sehr viel in der Praxis und kann man deshalb auch gut in der Klausur machen. Ja, und zum Schluss, wie gehabt, die übliche Prozessgeschichte, falls es was zu erzählen gibt, zum Beispiel, ob Beweis erhoben worden ist. Dann kann man zum Beispiel schreiben, das Gericht hat Beweis erhoben durch Vernehmung des Zeugen Meier. Wegen des Ergebnisses wird auf das Protokoll zur mündlichen Verhandlung vom so und so vierten Bezug genommen. Das heißt, in unserem Fall hat tatsächlich schon eine mündliche Verhandlung mit Beweisaufnahme stattgefunden.
Genau, ne, das nochmal betont, das ist die Konstellation, dass das Gericht eine Beweisaufnahme durchgeführt hat, als die Sache noch streitig betrieben wurde und danach haben eben die Parteien übereinstimmend für erledigt erklärt.
So viel zur Sachverhaltsdarstellung, römisch erstens, dann folgt unter römisch zweitens die rechtliche Würdigung und jetzt das Prüfungsschema, was wir praktisch in unserem ganzen Gespräch schon eingehalten haben. Natürlich startet man im Urteilsstil, also man nennt es Urteilsstil, auch wenn man es im Beschluss anwendet, man startet mit dem Gesamtergebnis. Gegebenenfalls legt man die übereinstimmenden Erledigungserklärungen erstmal aus und prüft deren Wirksamkeit und dann kommt man zur Entscheidung nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des Sach- und Streitstandes. Das heißt, man prüft die Zulässigkeit, die Begründetheit der Klage und schließlich etwaige Billigkeitserwägungen. Ganz interessant noch ist die Rechtsmittelbelehrung, die wir ja bringen müssen, zumindest wenn wir am Amtsgericht sind, so wie hier. Am Landgericht ist das nicht erforderlich nach 232 ZPO, allerdings am Amtsgericht schon. Und das statthafte Rechtsmittel gegen einen 91a-Beschluss ist die sofortige Beschwerde nach 91a Absatz 2 in Verbindung mit den 567 folgende. Da muss man allerdings zwei Einschränkungen berücksichtigen. Die Kostenbeschwer bei der sofortigen Beschwerde muss einen Betrag von 200 Euro übersteigen. Das ergibt sich aus 567 Absatz 2 Satz 1 ZPO. Und die erledigte Hauptsache muss über den Berufungswert von 600 Euro liegen. Das folgt aus 91a Absatz 2 Satz 2 ZPO.
Ja, das einmal gehört haben, dass eben diese Beschwerde einer zweifachen Begrenzung unterliegt. Kennst du eigentlich, Christian, eine Klausur, wo mal eine Beschwerdeentscheidung gegen den 91a-Beschluss zu machen gewesen wäre?
Nee, kenne ich nicht, aber wäre an sich auch ein Prüfungsgegenstand, den man...
Ja, kenne also ich aber auch nicht.
Könnte man eigentlich auch bringen. Bei den Erinnerungen ist das ja mittlerweile nicht so ganz selten, zumindest in Nordrhein-Westfalen. Also sofortige Beschwerde gegen Erinnerungsbeschlüsse nach 766 ZPO, die kommen ja durchaus vor. Aber ja, man könnte es mal gegebenenfalls auch gegen einen 91a-Beschluss sich vorstellen. Aber wir wollen hier niemanden auf komische Ideen bringen. Ja, so viel dann zu den Beschlussformalia, würde ich sagen. Unterschrift am Ende natürlich nicht vergessen und dann war es das mit dem Beschlussformalia. Wollen wir dann über die übereinstimmende teilweise Erledigungserklärung sprechen?
Ja, das machen wir jetzt. Wir hatten ja in der Einleitung gesagt, dass es die übereinstimmende Erledigungserklärung in zwei Geschmacksrichtungen gibt, nämlich der vollständigen übereinstimmenden Erledigungserklärung. Die haben wir jetzt sehr eingehend und in jeder Hinsicht des Wortes erschöpfend behandelt. Aber es muss nicht so sein.
Erledigt, wolltest du sagen. Wir haben die erledigt.
Ja, genau, dankeschön. Aber das muss nicht so sein. Es kann auch so sein, dass nur ein Teil des Rechtsstreits für übereinstimmend erledigt erklärt wird. Und wenn auch nur noch über einen Euro oder einen Cent gestritten wird, dann läuft die Klausur in eine ganz andere Bahn.
Ja, und wir haben jetzt zwar viel ausführlicher über die übereinstimmende vollständige Erledigungserklärung gesprochen, im Examen relevanter und häufiger vertreten ist tatsächlich die übereinstimmende teilweise Erledigungserklärung. Trotzdem hat es seinen Grund, dass wir so ausführlich über die vollständige übereinstimmende Erledigungserklärung gesprochen haben, weil die teilweise übereinstimmende Erledigungserklärung ohne die vollständige praktisch nicht verstehen kann. Und diese teilweise übereinstimmende Erledigungserklärung führt dazu, dass wir über den übereinstimmend erledigten Teil nur über die Kosten entscheiden und im Übrigen eine streitige Entscheidung, ein Urteil also fällen. Das hat also letztlich die Folge, dass wir keinen 91a-Beschluss machen, sondern wir machen ein Urteil und innerhalb dieses Urteils bei der Kostenentscheidung entscheiden wir nach 91a über den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil.
Also um es nochmal ganz deutlich zu machen, wir schreiben ein ganz normales Urteil und wir tun bis zur Kostenentscheidung so, als hätte es den übereinstimmend für erledigt erklärten Teil des Rechtsstreits nicht gegeben. Darüber wird kein Wort verloren, muss man zumindest nicht. Man prüft einfach die streitige Klage, soweit sie stehen geblieben ist, durch. Und erst, aber immerhin dann, bei der Kostenentscheidung, da muss man jetzt auf den 91a eingehen.
Ja, man trifft da dann eine sogenannte Kostenmischentscheidung, das heißt, soweit wir durch Urteil entschieden haben, also soweit wir über den Streitgegenstand streitig durch Urteil entschieden haben, folgt die Kostenentscheidung einfach wie gehabt, vor allem dem 91 und dem 92 ZPO. Soweit allerdings der übereinstimmend für erledigt erklärte Teil betroffen ist, folgt jetzt die Kostenentscheidung aus 91a ZPO und jetzt ganz am Ende des Urteils müssen wir den 91a dann in der gleichen Tiefe begründen, wie wir es vorhin dargestellt haben. Das heißt, wir müssen prüfen im Hinblick auf den für erledigt erklärten Teil, wie waren da die Erfolgsaussichten? War insoweit die Klage zulässig und begründet? Und welche Billigkeitserwägungen gibt es, die gegebenenfalls noch berücksichtigt werden können?
Ja, und da gibt es, das ist beobachtbar, sowohl in der Praxis als auch in der Klausurrealität, jetzt eigentlich zwei Varianten, wie diese Kostenentscheidung dann aussehen kann. Ich würde das mal mit einem Feuerwerk vergleichen. Entweder es pufft nur noch einmal ganz leise oder es geht noch mal richtig los. Ganz viele Leuchtraketen steigen in den Himmel. Dass es nur noch leise pufft, ist in der Regel dann der Fall, wenn ich eine Klageforderung habe und auf die wird in der Regel in der Klausurrealität dann teilweise erfüllt, weil der Beklagte meint, mehr nicht zu schulden. Und in einem solchen Fall, wenn dann der Kläger betreffend den erfüllten Teil für erledigt erklärt und der Beklagte schließt sich an, ja klar, dann ist am Ende in der Kostenentscheidung noch mal kurz über den 91a ZPO zu reden, aber da ist dann nicht mehr viel Substanz in der Klausur, weil ja alles, was insbesondere zum Anspruchsgrund dieser Klageforderung zu sagen ist, bereits gesagt worden ist, nämlich oben im streitigen Teil des Urteils. Interessanter ist es, wenn man beispielsweise einen Fall der Klagehäufung hat mit ganz unterschiedlichen Anträgen und betreffend einem Antrag mit einem ganz anderen Streitgegenstand wird übereinstimmend für erledigt erklärt. Da kann es sein, dass die Klausur in der Kostenentscheidung dann erst richtig losgeht, weil dann eben die Zulässigkeit und Begründetheit im Rahmen der summarischen Erfolgsaussichten eines Antrags zu prüfen sind, den man bislang überhaupt noch nicht am Wickel hatte.
Ja, genau. Also dem habe ich nichts hinzuzufügen. Und ich finde, wir können uns jetzt auch einfach mal angucken, wie sich jetzt das auf einen Urteilsentwurf auswirkt, indem wir einfach mal vorne anfangen, bei der teilweise übereinstimmenden Erledigungserklärung.
Ja, gerne. Ich würde noch eine Ergänzung der Klarstellung halber bringen. Du hattest ja gerade richtig von der Kostenmischentscheidung gesprochen, die soweit streitig entschieden worden ist, auf 91-92 ZPO beruht und soweit übereinstimmend für erledigt erklärt worden ist, auf 91a ZPO. Das ist ganz richtig, führt aber nicht, das nochmal ausdrücklich gesagt dazu, dass im Regelfall man jetzt eine Kostentrennung austenorieren würde. Also, dass man jetzt schreiben würde in der Kostenentscheidung, um Gottes Willen bloß nicht schreiben, ich sage es jetzt nur einmal, dass der Beklagte, soweit der Rechtsstreit übereinstimmt, für erledigt erklärt worden ist, die Kosten trägt und im Übrigen der Kläger die Kosten trägt. Nein, man schmeißt wieder alle Kosten in einen Kessel, rührt um und quotelt dann nach Maßgabe des Siegens und Unterliegens.
Ja, vertrau mir doch, Mann. Das wollte ich jetzt beim Tenor ansprechen.
Ach, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Hast du mich nicht eingeweiht, glaube ich, oder?
Nee, habe ich dich nicht eingeweiht.
Hast du mich nicht eingeweiht.
Ja, und okay, und jetzt schauen wir uns das mal bei einem Urteilsentwurf an, wie das konkret, also welche konkreten Auswirkungen das hat. Wir haben dafür jetzt kein extra Urteilsformular hochgeladen, einfach auch, weil die Auswirkungen sich praktisch in Grenzen halten. Am Rubrum ändert sich nichts, man macht ein ganz normales Urteilsrubrum wie gehabt, ne? Also auch diesmal dann im Namen des Volkes, weil man eben ja, wie gesagt, ein Urteil schreibt oder entwirft. Was den Tenor anbelangt, folgt dann der Hauptsache-Tenor über die Hauptsache, zum Beispiel der Beklagte wird verurteilt zur Zahlung oder die Klage wird abgewiesen. Dann der Kosten-Tenor und da nochmal aufpassen, das was du gerade gesagt hast, Christoph, dass wir jetzt keine Kostentrennung durchführen. Wir können jetzt also nicht tenorieren, der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits und die Kosten des übereinstimmend für erledigt erklärten Teils trägt der Kläger. Nein, sondern wir müssen das einheitlich quoteln. Dann die vorläufige Vollstreckbarkeit. Da ist noch so ein bisschen so ein kleines schwieriges Problem verborgen für überdurchschnittliche, ja, wie soll ich sagen, für Leute, die ZPO-Konnoisseure sind. es ist nämlich so, jetzt schaut nochmal in das Zwangsvollstreckungsrecht rein und sagt Hallo. Es ist nämlich so, wir haben ja gesagt, der 91a-Beschluss ist ein Titel nach 794 Absatz 1 Ziffer 3 ZPO. Das ist ein Titel, der ist vorläufig vollstreckbar Kraft Gesetzes ohne Sicherheitsleistung. Bei einem Urteil ist das grundsätzlich nicht der Fall, ne? Ein Urteil ist grundsätzlich gegen Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären nach 709 folgende ZPO. Die Ausnahmen, die vorläufige Vollstreckbarkeit ohne Sicherheitsleistung sind in 708 geregelt. Jetzt entscheiden wir allerdings bei einer teilweisen übereinstimmenden Erledigungserklärung ja durch Urteil. Das heißt, wir wären grundsätzlich im Anwendungsbereich des 709 bzw. 708 ZPO. Und jetzt sagt man, dadurch, dass wir jetzt über die teilweise übereinstimmende Erledigungserklärung durch Urteil entscheiden und nicht durch Beschluss, daraus darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. Und darum sagt man, dass die Kosten, die auf den erledigten Teil entfallen, ohne Sicherheitsleistung für vorläufig vollstreckbar zu erklären sind. Vorweg muss ich sagen, das ist eine Frage, die sich zumindest in Nordrhein-Westfalen in solchen Fällen nicht so häufig stellen dürfte, weil laut Bearbeitervermerk nicht selten die Nebenentscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit erlassen ist. Und im Übrigen ist das auch gar nicht so einfach, in Klausursituationen ohne Taschenrechner auszurechnen, welche Kosten denn genau auf den erledigten Teil entfallen. Deshalb ist eine realistische Klausursituation kann nur eine solche sein, wo das einfach auszurechnen ist. Beispiel: Der Kläger klagt jetzt 10.000 Euro ein und meinetwegen nach Rechtshängigkeit und auch nach mündlicher Verhandlung wird jetzt in Höhe von 5.000 Euro der Rechtsstreit übereinstimmt für erledigt erklärt, weil der Beklagte zum Beispiel gezahlt hat. Das heißt, es sind nur noch 50% im Ring der ursprünglichen Forderung und hinsichtlich dieser 50%, über die streitig entschieden wird, wird der Klage stattgegeben. Das heißt, der Kläger bekommt am Ende alles. In Höhe von 5.000 Euro hat der Beklagte von sich aus gezahlt. Man hat dann übereinstimmend für erledigt erklärt und in Höhe von weiteren 5.000 Euro wird der Beklagte jetzt zur Zahlung verurteilt. Da lassen sich die Kosten recht einfach ausrechnen. Das sind halt einfach die Hälfte der Kosten des Rechtsstreits, die auf den erledigten Teil entfallen. Und in einem solchen Fall kann die vorläufige Vollstreckbarkeit zum Beispiel lauten: Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar in Höhe der Hälfte der für den Kläger vollstreckbaren Kosten ohne Sicherheitsleistung, im Übrigen gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110% des jeweils zu vollstreckenden Betrages. Also nochmal, in vielen Fällen dürfte das nicht klausurrelevant werden, eben weil die Nebenentscheidungen erlassen sind. Und wenn es mal relevant werden sollte, dann müsste es eine Konstellation sein, die einfach ohne Taschenrechner ausrechenbar ist. Und das ist zum Beispiel der Fall, der Kläger klagt eine begründete Forderung ein, in Höhe der Hälfte zum Beispiel wird beglichen und übereinstimmend für erledigt erklärt. Und im Übrigen bekommt der Kläger durch Urteil sein Recht und dann würde die vorläufige Vollstreckbarkeit lauten, wie ich es gerade gesagt habe. Ja, war das soweit verständlich?
Das war wunderbar verständlich. Gut, jetzt gehen wir in den Tatbestand und auch da, Ausgangspunkt ist ja unsere Überlegung, dass wir ein ganz normales Urteil schreiben. Und wir schreiben ein ganz normales Urteil in den Zeitformen und mit dem Formulierungsstil, die ihr aus euren Urteilen kennt und könnt. Die erste Änderung ergibt sich in der sogenannten kleinen Prozessgeschichte, also diejenige Prozessgeschichte, die vor den jetzt zuletzt gestellten Anträgen zu schildern ist. Das tut man ja im Perfekt. Und da empfiehlt es sich, erst einmal die alten angekündigten oder vielleicht auch gestellten Anträge darzustellen. Also ursprünglich hat der Kläger beantragt und dann stellt man da, was ursprünglich beantragt worden ist. Und dann, nachdem der Beklagte 2.000 Euro auf die Klageforderung gezahlt hat, haben die Parteien den Rechtsstreit insoweit mit wechselseitigen Kostenanträgen für erledigt erklärt. Nunmehr beantragt der Kläger und jetzt kommen nun aber eingerückt, weil das sind ja streitige Anträge, die Anträge, über die streitig entschieden werden soll. Also die ursprünglichen Anträge minus eben 2.000 Euro.
Ja, dann kommen wir zu den Entscheidungsgründen. Bei den Entscheidungsgründen ergeben sich grundsätzlich keine Besonderheiten, beziehungsweise nochmal zur Erinnerung, bei den Entscheidungsgründen jetzt ganz am Ende bei der Kostenentscheidung nach 91a müssen wir gegebenenfalls nochmal richtig in die Tiefe reingehen und die 91a-Entscheidung begründen. Das kann sehr ausführlich werden, muss es allerdings nicht, wie du ja schon dargestellt hast.
Genau, entweder ein prächtiges Feuerwerk oder nur nochmal ein kleiner Knaller.
Ja, genau. Aber ne, wenn es ein prächtiges Feuerwerk ist, dann kann das Urteil nochmal richtig dick werden bei den Kostenentscheidungen. Das erwartet man ja sonst nicht. Das kennt man ja sonst nicht, dass die Kostenentscheidung so ausführlich wird. Die kann da allerdings sehr ausführlich werden. Es gibt noch ein paar andere Kleinigkeiten, die man ansprechen kann bei einer Urteilsklausur. Dann in Entscheidungsgründen ganz zu Beginn kann man zum Beispiel sagen, dass durch die teilweise übereinstimmende Erledigung eine Klagebeschränkung nach 264 Ziffer 2 ZPO eingetreten ist. Das ist also eine privilegierte Klageumstellung. Das ist im Ergebnis nicht besonders erheblich, beziehungsweise das ist im Ergebnis jetzt nicht sonderlich aufregend, zumal wir ja ohnehin eine Zustimmung dazu haben, weil wir ja eine übereinstimmende Erledigungserklärung haben. In der Zulässigkeit kann es, wenn man beim Landgericht ist, bei der Zuständigkeit noch eine Rolle spielen, dass der Streitwert gegebenenfalls durch die teilweise übereinstimmende Erledigungserklärung abgesunken ist auf einen Betrag von unter 5.000 Euro und einem Cent, sodass die Zuständigkeit des Amtsgerichts eigentlich begründet wäre. Die Streitwertberechnung ist im Einzelfall weniger examensrelevant und im Einzelfall auch ohne Taschenrechner sehr kompliziert. Deswegen ist realistische Klausursituation da eher, dass man den Streitwert vorgegeben bekommt. Also zum Beispiel der ursprüngliche Streitwert belief sich auf 7.000 Euro und nach teilweise übereinstimmender Erledigungserklärung beläuft sich der Streitwert nur noch auf 3.000 Euro. Frage, wird dadurch die Zuständigkeit des Landgerichts berührt? Antwort nein, das ist jetzt wieder unsere Perpetuatio Fori. Nach 261 Absatz 3 Ziffer 2 ZPO führt die Veränderung des Streitwerts nicht dazu, dass das Landgericht unzuständig würde. Ja, und mehr Besonderheiten fallen mir eigentlich auch gar nicht ein bei den Entscheidungsgründen.
Mir auch nicht. Das ist also eine Aufgabe, die die Klausur mal mehr, mal weniger andickt, aber sich dann doch in vertrauten Bahnen bewegt.
Genau, so ähnlich wie bei der einseitigen Erledigungserklärung ja auch, ne? Alles Andickungsmittel. Ganz zum Schluss ist noch ein kleines Trüffelchen verborgen, zumindest wenn man beim Amtsgericht ist und nach 232 ZPO eine Rechtsbehelfsbelehrung erteilen muss. Da haben wir jetzt die spannende Situation. In der Hauptsache ist natürlich gegen das Urteil eine Berufung nach 511 ZPO ab einem Beschwerdewert von 600 Euro statthaft. Und jetzt müssen wir allerdings nochmal die vergleichende Betrachtung anstellen. Wir haben ja gesehen, dass bei einem reinen 91a-Beschluss die sofortige Beschwerde nach 91a Absatz 2 in Verbindung mit den 567 ZPO folgende statthaft ist. Und auch hier sagt man jetzt wieder, was die Rechtsbehelfe anbelangt, bei teilweiser übereinstimmender Erledigungserklärung, daraus, dass wir nur eine teilweise übereinstimmende Erledigungserklärung haben, darf den Parteien kein Nachteil erwachsen. Deshalb argumentiert man, dass auch insoweit, soweit es die Kostenentscheidung über den erledigten Teil betrifft, dass auch insoweit eine sofortige Beschwerde nach 91a Absatz 2 in Verbindung mit 567 folgende statthaft ist.
Genau, und das ist eine Ausnahme von § 99 Absatz 1 ZPO. Den kann man mal gehört haben, der lautet, die Anfechtung der Kostenentscheidung ist unzulässig, wenn nicht gegen die Entscheidung in der Hauptsache ein Rechtsmittel eingelegt wird.
Zur Klarstellung ist auch wichtig, ne? Wenn man Berufung einlegt, wird natürlich auch die Kostenentscheidung überprüft. Also die Kostenquotelung wird dann natürlich auch zur Überprüfung gestellt. Aber es kann ja sein, bei einer teilweisen übereinstimmenden Erledigungserklärung in der Hauptsache, ich will das Urteil gar nicht in der Hauptsache angreifen, sondern ich möchte nur die Kostenentscheidung nach 91a ZPO angreifen. Und für diese Situation gibt es dann, obwohl man ein Urteil gefällt hat, die sofortige Beschwerde.
Genau.
Übrigens, jetzt muss ich mal auf eine Formulierung zu sprechen kommen, die ich häufig in der Ausbildungsliteratur lese. Die lautet nämlich, dass bei teilweise übereinstimmenden Erledigungserklärungen man einen 91a-Beschluss in das Urteil integriert.
Ja, das ist eine irreführende Formulierung. Das genau, gefällt einem nicht. Ja.
Das ist eine irreführende Formulierung, weil bei einer teilweisen übereinstimmenden Erledigungserklärung macht man ein Urteil. Punkt.
Man macht ein Urteil. Genau, da schreibt man jetzt nicht in klein in die Kostenentscheidung jetzt noch, hier kommt der Mini-Beschluss hinten hinterher. Nein, das tut man nicht, sondern man schreibt das alles in das Urteil rein.
Das ist ein stinknormal, also nicht stinknormal, die Besonderheiten haben wir besprochen, aber es ist rechtlich und dogmatisch eben ein Urteil. Allerdings, was Besonderheiten dadurch aufweist, dass es eben eine 91a-Entscheidung mit enthält, die allerdings keinen Beschluss darstellt. Ich finde, das ist eigentlich ein gutes Stichwort, um einfach einmal zusammenfassend die unterschiedlichen Erledigungskonstellationen darzustellen anhand der jeweiligen Entscheidungsform. Wir halten einmal fest, Über eine einseitige Erledigungserklärung entscheide ich durch Urteil. Es handelt sich dabei dann ein Urteil, das auf Feststellung oder auf Klageabweisung lautet. Bei einer teilweisen einseitigen Erledigungserklärung entscheide ich auch durch Urteil. Eine Hauptsacheentscheidung über den Rest der ursprünglichen Klage enthalten sein, als auch eine Feststellung im Hinblick auf die Erledigung des übrigen Rechtsstreits. Das sind die beiden Varianten, die wir bei der einseitigen Erledigungserklärung haben. Bei der übereinstimmenden Erledigungserklärung muss man unterscheiden zwischen der vollständigen, dann sind wir bei einem 91a Beschluss, oder einer teilweisen übereinstimmenden Erledigungserklärung, dann macht man, wie gesagt, auch ein Urteil. Es ergeht eine Entscheidung über den Rest der ursprünglichen Klage und im Übrigen eine Kostenentscheidung nach 91a ZPO. Das heißt, das sind insgesamt 4 Varianten, einseitige und übereinstimmende Erledigungserklärung, jeweils vollständig und teilweise. Und in 3 dieser Varianten entscheide ich durch Urteil, nämlich bei der vollständigen einseitigen Erledigungserklärung, bei der teilweisen einseitigen Erledigungserklärung und auch bei der teilweisen übereinstimmenden Erledigungserklärung. Und in einer Variante, nämlich bei der vollständigen übereinstimmenden Erledigungserklärung, entscheide ich durch Beschluss nach 91 AZPO.
So sieht's aus.
So sieht's aus. Und wie fühlst du dich?
Ganz erledigt, Christian. Stimmst du mir da überein?
Ja, damit stimme ich total überein. Von dem Karlauer kommen wir auch nicht mehr weg. Ne? Ein besserer Abschluss fällt uns nicht ein. Ne? Erledigung ist einfach ein gutes Wort. Aber ich würde sagen, damit haben wir die Probleme rund um 91a gut abgedeckt und abgesteckt und denke ich, Klausur und examensrelevant dargestellt, auf welche Dinge es in diesem Zusammenhang ankommt, oder?
Ja, und für die ZPO-Konnoisseure und Fans noch die eine oder andere Trüffel versteckt. Aber wichtig ist, dass die Grundstrukturen klar sind und ich denke, die lassen sich mit einigermaßen vertretbarem Aufwand erschließen.
Ja, ich denke auch, das lässt sich mit vertretbarem Aufwand erschließen und zumindest schließen ist jetzt auch das richtige Stichwort, nämlich wir schließen, denke ich, damit diese Folge ab und ich bedanke mich bei dir, lieber Christoph, für das schöne Gespräch.
Ich bedanke mich bei dir, lieber Christian.
Und ich bedanke mich auch bei dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fürs Zuhören, insbesondere auch dafür, dass du bis zum Ende durchgehalten hast. Das ehrt uns ganz besonders. Ich hoffe, du fandst es ähnlich, ja, lehrreich wie ich und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Ich freue mich dann, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Tschüss.
Tschüss.
Und es folgt hier noch der übliche Disclaimer. Alle hier geäußerten Ansichten sind nur unsere persönlichen Ansichten und insbesondere keine offiziellen Standpunkte der Justizprüfungsämter. Und REFPOD ist eine Produktion des Oberlandesgerichts Hamm.